Aber die Hoffnung, die echte, lebendige Christen haben, das ist nicht einfach Trost auf irgendetwas, was nebulös vor uns liegt, sondern diese Hoffnung, die ist gegründet auf einen Felsen. Schön, dass wir heute gerade auch dieses Thema haben. Haben wir ja überschrieben, wer bin ich und wozu bin ich eigentlich hier? Und da wollen wir auch dann gleich in dieses Thema mit einsteigen, was wir uns da gestellt haben. Nun, das wissen wir alle und das habe ich oft auch erlebt, nicht nur in meinem Leben, sondern auch in Gesprächen mit anderen Männern. Männer fällt es viel schwerer, über Dinge zu reden, die in ihren Herzen vor sich gehen. Männer reden nicht gern über ihre Gefühle. Wenn meine Frau wissen will, wie es mir in meinem Herzen geht, da muss schon wirklich etwas Arges passieren, damit ich ihr das sage, so was im Herzen vor sich geht, also die innersten Beweggründe des Herzens. Männer wollen immer stark sein. Und Männer lassen nicht gerne sich so hinter die Kulissen gucken. Und dabei glaube ich aber, im Grunde genommen, jeder Mensch, Mann oder Frau, sucht eigentlich nach Antworten auf diese drei existenziellsten Fragen, die jeden Menschen eigentlich bewegen. Nämlich die Frage, wo ich herkomme, wer ich bin, warum ich hier bin und natürlich auch die Frage, wohin ich gehe, wenn ich sterbe. Das sind Fragen, auf die wir Antworten suchen. Bedauerlicherweise hören wir irgendwann mit der Suche nach den Antworten auf. Wahrscheinlich, ich vermute, weil wir nirgendwo echte, tragfähige Antworten finden. Und deswegen schieben wir diese Fragen einfach beiseite und leben unser Leben so in den Tag hinein, gewissermaßen. Und bedauerlicherweise auch deswegen, weil die Leute, die es uns eigentlich sagen müssten, die eigentlich die Antworten wissen müssten, nämlich das sind die, die offensichtlich eine Beziehung zu dem Schöpfergott haben, die wissen sie die Antworten selber nicht. Die tappen genauso im Dunkeln wie wir. Nun, da ist ein Mann, der kam mit Blaulicht in ein Krankenhaus. Herzattacke. Und der wurde sofort ins OP geschoben und sofort am offenen Herzen operiert. Und sein Leben stand wirklich auf der Kippe. Und dann kam er in die Intensivstation. Und als er nach einigen Tagen das erste Mal seine Augen öffnete und auch Besuch empfangen konnte in der Intensivstation, stand sein Freund vor ihm am Bett. Und die erste Frage, die dieser Mann gestellt hat an seinen Freund: Hast du vorgestern das Länderspiel aufgezeichnet? Ja, wir lachen darüber, ja, aber das hat er wirklich gefragt. Also, was für ein Unsinn. Da steht ein Mann vor der Ewigkeit, vor dem Tod. Und er macht die Augen auf und das waren die ersten Worte, die von seinen Lippen kamen. Was für ein Blödsinn. Aber wir wollen heute Abend nicht über Unsinn reden, sondern wir wollen über das echte Leben und über den echten Tod und auch über die echte Ewigkeit nachdenken. Und ich sage dir, du musst die entscheidendsten Fragen des Lebens klären, solange du noch dazu in der Lage bist. Also diese entscheidenden Fragen: Warum lebe ich und wohin geht die Reise? Manchmal sagen mir Leute, dass Christen im Grunde genommen nichts anderes sind als intellektuelle Aussteiger, die vor der realen Welt davonlaufen. Aber ich kann sagen, aus meinem eigenen Leben, genau das Gegenteil ist der Fall. Ich bin davon überzeugt, ein echter Christ ist ein Realist, weil er sich mit den wirklich wichtigen Dingen des Lebens beschäftigt. Mit der Liebe, mit dem Leben, mit dem Tod, natürlich auch mit der Ewigkeit und natürlich auch in dem Zusammenhang mit der eigenen Identität, also wer ich eigentlich bin. Was ich darstelle, wen ich darstelle. Und ich laufe also nicht von dem Leben davon, sondern ich beobachte mich selber und ich beobachte andere und ich hinterfrage auch das Leben, also die Dinge, die mir begegnen jeden Tag. Und dann treffe ich aber auch die notwendigen Entscheidungen in meinem Leben. Also ich bin keiner, der einfach so Vogelstrauß-Politik sagt, ich will einfach gar nicht drüber nachdenken, sondern Kopf in den Sand und durch. Und um das zu tun, also um unser Leben anzuschauen und zu hinterfragen, wollen wir uns heute das Leben von einer ganz bestimmten Person anschauen, näher anschauen. Eine Person, die von sich behauptet, nicht nur die Antworten auf die Fragen nach dem Woher oder dem Warum oder dem Wohin zu wissen und zu haben, sondern einer Person, die auch alle anderen Antworten, die mit dem Leben irgendwie zu tun haben, hat. Und diese Person heißt, ja, die Christen wissen das schon, euch kann ich überhaupt nichts Neues beibringen, ja? Jesus Christus, das ist diese Person, über die wir nachdenken wollen. Und ich lese einige Verse aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 9. Da heißt es: Und es geschah, als Jesus für sich alleine betete, waren die Jünger, also die Apostel, bei ihm. Und er fragte sie: Was sagen die Volksmengen, wer ich bin? Sie aber antworteten und sprachen: Johannes der Täufer. Andere sagten: Elia. Andere aber, dass einer der alten Propheten auferstanden sei. Er, also Jesus, sprach zu ihnen: Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Petrus aber antwortete und sprach: Der Christus Gottes. Soweit zunächst aus dem Wort Gottes. Also, der Herr Jesus fragt seine Jünger: Was sagen die Leute, wer ich bin? Und das will ich gleich vorweg schicken, liebe Freunde. Also Leute, die jetzt den Herrn Jesus nicht so gut kennen oder auch die Bibel vielleicht nicht so gut kennen, es geht hier nicht darum, dass der Herr Jesus an irgendeiner Art von Gedächtnisschwund litt, am Kopf gefallen ist oder so und jetzt nicht mehr weiß, wer er ist und nach der Identität sucht und seine Jünger fragt: Wer bin ich eigentlich? Erzählt mir mal, wer ich bin. Nein, in dieser Beziehung gab es bei ihm nie den geringsten Zweifel und er wusste immer, wer er ist. Er wusste immer, von woher er gekommen war und er wusste auch, wozu er hier auf der Erde war und wohin er gehen wird. Aber er wollte immer wissen: Was sagen die Leute über mich? Für wen halten mich die Leute? Und das ist natürlich auch eine Frage, die ich gerne von euch wissen wollte. Nun braucht man nicht so Schule spielen, sondern jeder kann sich selbst die Frage beantworten: Für wen hältst du Jesus Christus eigentlich? Für eine Fantasiegestalt? Also das sind die allerwenigsten heute, die davon ausgehen, dass er gar nicht wirklich gelebt hat. Nicht einmal seine Feinde, die das Christentum ablehnen würden, das so weit gehen. Aber für wen hältst du ihn? Für einen guten Menschen? Für irgendein Vorbild? Oder für einen moralisch hochstehenden Lehrer? Oder für einen sogenannten Guru? Er wollte mit seiner Frage von seinen Jüngern wissen, ob die Leute, die Menschen um ihn herum, ob die seine wahre Identität erkannt haben, weil er weiß, das Erkennen seiner Identität ist der Schlüssel zu echtem Leben. Das sagt uns Gottes Wort im Johannesevangelium, Kapitel 17, da heißt es: Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das heißt mit anderen Worten, wenn wir unseren Schöpfer erkannt haben, dann fangen wir es richtig an, uns selbst zu entdecken. Wenn wir den kennenlernen, der uns gemacht hat, ist eigentlich logisch. Deswegen hat auch Leo Tolstoi, er hatte recht, als er einmal sagte: Gott kennen ist Leben. Manche von euch kennen vielleicht diesen Spruch. Und deswegen wollen wir als erstes einmal dieser Frage nachgehen: Wer bin ich eigentlich? Wer bin ich? Nun, Kinder haben mit der Frage oder mit allem, was mit Gott zu tun hat, nie ein Problem. Für Kinder ist immer klar: Gott ist da. Aber wenn sie älter werden, die Kinder, dann wird ihnen, egal in welche Einrichtung sie kommen, das geht schon im Kindergarten los, dann wird ihnen Stück für Stück der Glaube an Gott, ich sage es mal ganz bewusst hart, aberzogen. Der Glaube an den Gott, wie er sich in seinem Wort uns offenbart. Also Jean Piaget, das war der Begründer der Kinderpsychologie. Er hat die Entwicklung des religiösen Denkens untersucht Und der entdeckte bei seinen Studien, dass es für Kinder selbstverständlich ist, dass Gott die Welt und die Tiere und die Pflanzen und den Menschen, dass er alles das erschaffen hat. Für Kinder ist es völlig normal. Den braucht man nicht zu erklären, sondern wenn man denen sagt, das hat alles der liebe Gott gemacht. Für Kinder, die nehmen das sofort auf und sagen, ja, das wissen wir. Piaget sagte, der Glaube an Gott ist uns von Natur mitgegeben. Der Mensch ist auf Gott hin angelegt. Und jetzt kommt das Entscheidende. Atheismus wird dem Menschen anerzogen. Aber der Glaube an den Schöpfergott, der steckt von Natur aus in uns. Und das ist in der Tat so, weil mittlerweile die Menschen von klein auf mit der sogenannten Evolutionstheorie der Religion des Atheismus konfrontiert werden, indoktriniert werden. Das fängt schon ganz früh an im Kindergarten. Da kriegen die Kinder schon langsam beigebracht von den Milliarden Jahren, was alles gebraucht hat, um das alles zu entwickeln und dass wir im Grunde genommen alle von einem Affen und davor von dem und dem und dem und dem abstammen. Also, und ich kann euch sagen, wenn Evolution, oder ich sollte sagen, wenn die Evolutionstheorie, weil Evolution gibt es ja ohne Zweifel, die Veränderung innerhalb einer Art ist ja ohne weiteres auch nachzuweisen. Aber wenn die Evolutionstheorie wahr ist, dann bekommt die Frage nach unserer Identität einen vollkommen anderen Sinn. Vollkommen anderen Sinn. Weil mit Evolution verliert das menschliche Leben jede Bedeutung und du bist im Grunde genommen nicht mehr als ein Klumpen Elemente. Das müssen wir einfach so nüchtern zur Kenntnis nehmen. Dein Vorfahre war dann wahrscheinlich nur ein Stück Stein, der durch das Weltall trieb, und dein ganzes Leben ist nichts anderes als nur ein Unfall. Das kann doch jeder verstehen, ja? Ist doch logisch. Wenn das alles durch Zufall miteinander reagiert hat, kein Sinn dahinter. Keinen Sinn. Und ich kann euch sagen, ich werde ziemlich wütend, wenn ich unterwegs bin und ich höre dann Eltern sagen, wenn die dann die Kinder vorstellen und die sagen dann der da auf dem Bild, das war ein Unfall. Habt ihr sowas schon mal gehört? Dass die dann sagen, das war ein Unfall. Also der war gar nicht geplant, der war plötzlich dann da. Meine Frau war schwanger geworden, eigentlich war das ein Unfall, das wollten wir gar nicht. Also ich kann euch sagen, stell dir vor, die würden so über dich sagen. Deine Eltern würden über dich sagen, du bist ein Unfall. Wir wollten dich gar nicht, du bist ein Unfall. Das wäre doch echt schlimm, das würde doch wehtun. Aber ich sage euch eins, wenn Evolutionstheorie wahr ist, sind wir alle ein Unfall. Dann hat keiner von uns einen Sinn. Da gibt es für keinen Menschen, der vor mir sitzt, irgendeinen Plan im Leben, außer das, was wir uns zurechtlegen, um so angenehm wie mögliches Leben zu führen. Aber keinen darüber hinausgegebenen Gedanken, der weitergeht, als nur das, was wir vielleicht morgen zu essen haben oder wenn wir nächstes Jahr in Urlaub fahren. Keinen Sinn, keinen Plan. Wisst ihr, Evolution ist eine universale Philosophie, die sagt, nichts hat einen bleibenden Wert, weil sich im Grunde genommen immer nur der Stärkste durchsetzt. Und eine von den Früchten dieser Philosophie ist eine minderwertige Sicht des menschlichen Lebens. Und daraus entwickelt sich zwangsweise bei vielen Menschen eine echte Identitätskrise. Die wissen nichts mehr von ihrem eigenen Wert. Die halten sich für wertlos. Leute, die Psychiatrien, die werden nicht umsonst immer, die Wartezimmer immer voller, weil die Leute nicht mehr wissen, wozu sie eigentlich auf der Welt sind. Und das ist auch einer der Gründe, liebe Freunde, warum in Deutschland alleine alle 4 Minuten ein Mensch versucht, sich das Leben zu nehmen. Alle 4 Minuten. Selbstmordversuch. Gott sei Dank, die gelingen nicht alle. Aber alle 4 Minuten, das bedeutet, wenn ich eine Stunde predige, haben sich 15 oder 20 Menschen versucht, das Leben zu nehmen, weil sie mit dem Leben nicht mehr klarkommen. Aber auch wenn nicht alle gelingen, immer noch 11.000 gelungene Selbstmorde nur in unserem Land. Das heißt, alle 47 Minuten nimmt sich ein Mensch und hat Gelingen dabei, sich selbst das Leben. Und ich bin davon überzeugt, dass die meisten dieser Selbstmorde etwas zu tun haben mit einem mangelnden Selbstwertempfinden. Die Leute haben keinen eigenen Wert mehr, weil ihnen beigebracht worden ist, du bist wertlos. Wenn du in deiner Arbeit nicht mehr die Leistung bringst, dann wirst du ersetzt. Und dann fliegen sie raus und wissen nicht mehr, wofür sie da sind. Und nehmen sich selbst das Leben. Und Identitätskrisen, liebe Freunde, haben Auswirkungen auf alle Bereiche des Lebens. Selbst im hochzivilisierten Westen hat das Leben jede Bedeutung verloren, das echte Leben des Menschen. Noch niemals besaßen wir so viel, noch nie hatten wir es so gut wie wir heute in unserer Gesellschaft. Und trotzdem gibt es so viele unglückliche Menschen wie niemals zuvor. Da muss man mal drüber nachdenken, woran das liegen könnte. Vor 200 Jahren oder 250 Jahren, da sind unsere Großeltern, die sind morgens aufgestanden mit den Hühnern. Strom gab es noch nicht, sage ich jetzt mal, ja. Dann haben die einen Kanten Brot gehabt, hat der Mann mit der Frau geteilt. Dann sind sie aufs Feld gegangen, dann bis zum Sonnenuntergang haben sie am Feld mit der Hacke gearbeitet. Und dann sind sie nach Hause gekommen, haben dann nochmal einen Becher Milch getrunken und nochmal einen Kanten Brot gegessen. Und dann sind sie ins Bett gegangen, um sich auszuruhen. Sie waren trocken, hatten ein Dach über dem Kopf. Und wenn du die Leute gefragt hättest, seid ihr zufrieden? Wisst ihr, was sie gesagt hätten? Die hätten ja gesagt. Wie zufrieden? Ohne Fernsehen? Ohne Internet? Ohne Urlaub? Meine Eltern waren so glücklich, die waren in ihrem ganzen Leben noch nie in Urlaub gefahren, weil sie es sich nicht leisten konnten. Merken wir, dass eigentlich zu einem erfüllten Leben nicht so viel Geld gehört. Dass das die Sicht des Lebens ist, welchen Wert mein Leben eigentlich hat. Auch unter berühmten Personen, die sich eigentlich alles leisten können, macht sich diese Bedeutungslosigkeit, dass wir nicht mehr wissen, was wir wert sind, die macht sich immer breiter. Zum Beispiel bei einer Schauspielerin mit Namen Nicole Kidman, die verdient 10 Millionen Dollar pro Film. Die sagte, ich weiß nicht, wer ich bin oder was ich bin. Ich weiß nicht, wohin ich gehe. Viele Menschen in unserer Gesellschaft fühlen sich wie Menschen, die sich im Grunde genommen, für die sich niemand interessiert. Keiner interessiert sich für mich. Ein alter Bruder in unserer Gemeinde, der hat mir mal gesagt, es geht kein Mensch über die Erde, der nicht eine gewisse Bedeutung haben möchte. Der nicht Anerkennung sucht. Der nicht Wertschätzung sucht bei anderen Menschen. Der einfach etwas hören will davon, du bist so wertvoll. Bei Kindern wissen wir das. Also wenn wir hinter dem Kind stehen und das sitzt am Küchentisch und malt ein Bild und wir streicheln dem Kind über den Kopf und sagen, boah, hast du das schön gemalt. Soll ich euch sagen, das Kind malt direkt noch drei Bilder hinterher. Stimmt's? Das ist der Wert, den das Kind merkt durch die Anerkennung der Eltern. Irgendwann im Laufe des Heranwachsens haben wir das alles vergessen. Bei Erwachsenen glaubt man das gar nicht, macht das keiner mehr. Dem anderen zu sagen, du bist wertvoll. Ich bin so dankbar, dass es dich gibt, weil das, was du kannst, kann kein anderer. Das, was du machst, wie du mit anderen redest, so redet kein anderer mit anderen. Das ist, was Menschen brauchen, diese Bestätigung ihres Wertes, ihres Selbstwertes. Wie viele junge Leute suchen nach ihrer Identität und sie werden Opfer von sogenannten Trendsettern, von irgendwelchen Verführern, die ihnen beibringen über die Werbung, du bist nur dann etwas wert, wenn du Nike-Schuhe hast. Und deswegen müssen alle Nike-Schuhe tragen, weil sie darin ihren Wert entdecken. Ja, vielleicht Nike ist wahrscheinlich schon lange out, gibt schon neue. Aber ihr versteht, was ich meine. Da suchen die Menschen, die jungen Leute suchen da ihren Wert, weil sie sonst nirgendwo ihren Wert entdecken können. Und bei älteren Leuten, die haben die Suche nach diesem Sinn, die haben die Suche nach diesem Sinn schon längst desillusioniert aufgegeben. Die sind schon fertig damit. Die suchen gar nicht mehr. Wie zum Beispiel der bekannte Boxer Mike Tyson. Das ist so eine Person. Nach seiner letzten Niederlage gegen seinen Kollegen Kevin McBride, da hat er in einem Interview gesagt, wer ich bin, was ich bin, ich weiß es nicht. Ich bin nichts anderes als ein dummes Kind, das von Rechtsanwälten missbraucht und bestohlen wurde. Ich bin ein Narr, der sich einbildet, etwas zu sein. Also dem ist gedämmert, dass alles das, was er erboxt hat sich, ja, all die Reichtümer, dass ihm das alles keine Bedeutung gibt, keinen Wert gibt, der bleibt. Und die Frage, die ist schon wert, dass man sich die selber mal stellt. Wer wärest du, wenn man dir deinen Namen wegnehmen würde? Was bliebe dann übrig? Wie viele Leute würden das überhaupt bemerken, außer deine unmittelbar um dich herum existierende Familie? Wie viele Leute würden das bemerken, wenn du plötzlich nicht mehr kommst? Aber ich versichere dir, du bist mehr als nur ein Name. Du bist viel mehr als nur eine Nummer. Und das entspricht viel mehr der Wahrheit als alle Identitätsnummern, die uns mittlerweile von der Geburt bis zum Tode begleiten. Als wir in Kanada gelebt haben, da gab es die sogenannte Social Insurance Number. Die kriegtest du bei der Geburt oder als wir eingewandert sind, da kriegte man so eine Kreditkartengröße. Da stand dann die soziale Versicherungsnummer drauf und die blieb bei dir, bis die Deckel zuging auf dem Sarg. Und wir haben das mittlerweile auch mit dieser sogenannten Identitätsnummer. Und ich sage dir, viele Menschen in unserer Gesellschaft fühlen sich nur noch wie eine Zahl in der Statistik. Und für deinen Bankmanager oder Sparkassenmanager bist du im Grunde genommen auch nicht mehr als nur noch eine Kontonummer. Ja, der begrüßt dich noch, persönlich und freundlich, aber eigentlich interessiert ihn nur die Nummer und nur die Zahlen auf dem Zettel, wie viel du bei ihm angelegt hast. Aber ich kann dir sagen, vergiss nie, für Gott bist du viel mehr. Für Gott bist du einfach einzigartig, unvergleichlich. Du bist etwas ganz Einmaliges und Gott lässt dir heute durch sein Wort heute Abend sagen, weil du teuer bist in meinen Augen und wertvoll bist und ich dich lieb habe. Was für eine schöne Aussage Gottes über jeden Menschen. Du bist teuer in seinen Augen, wertvoll. Eigentlich, wenn wir darüber nachdenken, könnte man sich so zurücklehnen in den Sesseln und das einfach genießen. Danke, Herr, dass ich bei dir einen so unschätzbaren Wert habe als Mensch. Das ist genau die Meinung Gottes über dich. Du bist wertvoll. Wisst ihr, es leben zurzeit über 7 Milliarden Menschen auf der Welt. Über 7 Milliarden. Und jeder einzelne von ihnen ist eine Sonderanfertigung Gottes mit einer ganz eigenen Identität. Und unter dem Mikroskop entdecken wir zum Beispiel in der sogenannten DNA ganz wunderbare unterschiedliche Merkmale, die ganz individuell sind, die nie sich wiederholen in einem anderen Menschen. Es gibt keinen Menschen zum Beispiel, der die gleichen Fingerabdrücke oder die gleiche DNA hat wie ein anderer Mensch irgendwo auf der Welt, der jemals gelebt hat. So wie es keine 2 Schneeflocken gibt, die sich einander 100% gleichen. Gott kennt jeden einzelnen von ihnen und jeder von diesen einzelnen Wesen, Menschen, erhält seinen Wert durch den, der ihn gemacht hat. Und jeder Mensch ist auch von Gott gewollt. Deswegen sagt der Psalmist im Psalm 139, ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Nun, jeder von uns, liebe Freunde, wurde im Bilde Gottes geschaffen und jeder von uns besitzt einige der Wesenszüge Gottes. Jeder von uns. Ja, bei dem einen ist der Zug mehr oder weniger ausgeprägt. Aber vor allen Dingen, wir haben bei Gott einen ungeheuer hohen Wert. Aber gehen wir zurück zu diesem Gespräch zwischen dem Herrn Jesus und den Jüngern. Der geht ja weiter. Der Herr Jesus fragte ja also, was sagen die Leute, wer ich bin? Und dann im Verse 19 und 20 antworteten die Jünger, die einen sagen Johannes der Täufer und andere aber Elia und andere aber, dass einer der alten Propheten auferstanden sei. Er, also Jesus, sprach zu ihnen, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Und Petrus antwortete und sprach, der Christus Gottes. Also indem wir Gott, unseren Schöpfer, kennenlernen, also den, der uns gemacht hat, finden wir im Grunde genommen unsere eigene Identität als Menschen, weil die hängt ja unmittelbar zusammen mit dem, der uns gemacht hat. Wenn wir ein Bild sehen, wir finden auf dem Bild ein großes Gemälde und wissen nicht, wer das gemalt hat, und wenn das ein bekannter Maler ist, der das gemalt hat, dann brauchen wir nur einen Experten zu holen und der kann an der Art des Gemäldes, kann der sagen, das war der. Wenn wir uns betrachten, dann findet man in jedem Menschen Merkmale seines Schöpfers, das, was er in uns hineingelegt hat. Weil wir alle zu ihm hin, also zu unserem Schöpfer hin, geschaffen wurden. Aber wir können Gott, unseren Schöpfer, nur dann persönlich kennenlernen, wenn wir den zuerst kennengelernt haben, der gefragt hat, für wen haltet ihr mich? Den müssen wir als erstes kennenlernen, um durch ihn auch zu diesem großen Gott zu kommen, der uns gemacht hat. Also diese Leute, die hatten alle unterschiedliche Ansichten über ihn, über den Herrn Jesus. Da gab es Leute wie zum Beispiel einen Mann, Jeremy Bowen, ein Journalist im Nahen Osten von der BBC. Der hat laut proklamiert, er wüsste die Identität Jesu. Er hielt Jesus Christus für einen religiösen Betrüger. So hat er es publiziert sogar. Naja, das war eine Antwort, die war nun total, völlig daneben. So weit sind noch nicht mal die Todfeinde von dem Herrn Jesus gegangen vor 2000 Jahren, die ihn dann letztendlich ans Kreuz gebracht haben. Das haben nicht mal die sich gewagt zu sagen, dass er einfach ein Betrüger wäre. Die wussten schon, dass er ganz außergewöhnlich war. Deswegen haben sie ihn ja letztlich auch beseitigen wollen, weil sie eifersüchtig waren auf das, was sie an dem Herrn Jesus gesehen haben. Also die Antwort auf die Frage nach der Identität des Herrn Jesus, die finden wir eher dann in der Antwort des Apostels Petrus. Der hat ja gesagt, du bist der Christus Gottes. Was für ein gewaltiger Titel, Christus Gottes. Oder ich könnte auch sagen, statt Christus, Messias Gottes. Oder ich könnte auch sagen, Jesus Christus. Das ist dasselbe wie Messias Gottes. Manche Leute meinen, wie ich das als Kind gemeint habe, ja, das ist kein Witz, was ich jetzt sage, ich habe wirklich gedacht, wenn ich von Jesus Christus in der Schule gehört habe, ich habe immer erst gedacht, Jesus ist der Vorname und Christus ist der Nachname. Ging das einem von euch auch so früher als Kind? Habt ihr das auch gedacht? Also ich fand das auch ziemlich logisch. So wie ich Rudi Joas heiße, so heißt er Jesus Christus. Christus war der Nachname. Also das ist aber kein Nachname Christus, sondern Christus ist ein Titel. Das ist so gewaltig, wenn man darüber nachdenkt. Der Herr Jesus hat einen Titel. Heute, und das macht mich manchmal wütend, also mindestens sehr traurig, heute verwehrt man dem Herrn Jesus sogar in den meisten Kirchen diesen Titel. Also wenn ich durch die Gegend ziehe und ich höre mir gerne Predigten von, auch manchmal von ganz bekannten Predigern an und die auch gute Predigten halten, aber heute reden die Leute alle nur noch von Jesus. Die reden nur von Jesus, manche reden sogar vom Bruder Jesus oder manche reden von meinem Freund Jesus. Und ich kann euch sagen, das hat mir sehr gefallen, als ich hier in eure Gemeinde kam. Das hat mir sehr gefallen. Das habe ich gleich am ersten Tag habe ich das gemerkt und habe zu meiner Frau gesagt, kriegst du das mit, wie die über den Herrn Jesus reden? Vielleicht haben einige von euch, die vielleicht zum ersten Mal hier sind oder in dieser Woche zum ersten Mal so solche Predigten hören, vielleicht haben einige von euch sich gewundert, warum ich immer Herr Jesus sage. Aber er hat einen Titel und Herr ist ein Titel. Und ich habe mir mal sogar, weil ich dann, ich bin ja manchmal ein bisschen provokativ und frage dann die Leute, warum beschneidest du denn dem Herrn Jesus die Ehre? Warum sagst du denn, warum redest du denn eigentlich immer von Jesus? Und dann sagen die zu mir, ja, in den Evangelien reden die immer von Jesus. Ja, sage ich, aber die Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, die das Leben des Herrn Jesus berichten, das sind Historiker, die erzählen die Geschichte von Jesus von Nazareth. Aber wie die mit dem Herrn Jesus geredet haben, von Angesicht zu Angesicht, das kann man ganz schnell lesen. Schlag einfach nur auf, Johannes Evangelium, Kapitel 13, Vers 12, da steht, wie der Herr Jesus zu seinen Aposteln sagt, ihr nennt mich Herr und Meister. Und ihr tut recht, denn ich bin es. Also da hören wir gleich, wie sie ihn angeredet haben, wenn sie mit ihm gesprochen haben. Und wenn ich dann in die Briefe reinschaue, also im Neuen Testament, von Römerbrief bis Judasbrief. Und ich habe mir die Mühe gemacht, Leute. Ich habe sie alle gezählt. Überall, wo der Name Jesus auftaucht. Und stellt euch vor, in all diesen Briefen, über 600 Mal wird der Name Jesus genannt mit Titel. Entweder Jesus Christus oder Christus Jesus oder Herr Jesus. Über 600 Mal. Und dann habe ich nochmal gezählt, wie oft denn nur Jesus alleine in den Briefen erwähnt wird, von Paulus, von Johannes, von Petrus und von Judas und wie die alle heißen, die Schreiber. Und habe festgestellt, weniger als 20 Mal. Und wenn ich dann den Kontext lese, die Verse davor und dahinter, dann verstehe ich auch bei den allermeisten von diesen 20, warum an dieser Stelle nur Jesus steht. Und da frage ich jetzt auch alle Christen immer, wenn ich durch die Gegend ziehe, hat uns das eventuell was zu sagen, wie wir mit Jesus umgehen? Nehmen wir ihm den Titel weg? Nehmen wir ihm, schneiden wir ihm die Ehre ab? Jesus von Nazareth bekam von Gott den Titel Messias oder Christus. Und das bedeutet so viel wie, er ist der von Gott versprochene Messias. Er war der Sohn Gottes. Gott, der Sohn. Dieser Titel war gewissermaßen die Deklaration des Königs. Jeder Christ muss sofort Haltung annehmen, wenn der König reinkommt, wenn der König genannt wird. Mein König, mein Herr. Und ich sage euch, er hat mehr als bewiesen, dass er dieser Messias, dass er dieser König ist. Er hat es bewiesen. Schaut euch sein Leben an. Schaut euch die 300 Prophezeiungen, Vorhersagen an, die Jahrhunderte bevor er geboren wurde, über ihn niedergeschrieben worden sind und die sich buchstäblich in seinem Leben, in seinem Sterben und in seiner Auferstehung erfüllt haben. Schaut euch das an. Schaut euch seine Leiden an, seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung mit den Hunderten von Augenzeugen. Also, er hat mehr als bewiesen, dass er zu Recht diesen Titel Messias oder Christus trägt. Und deswegen stelle ich noch einmal dir persönlich diese Frage. Was sagst du, wer er ist? Naja, viele von euch werden wahrscheinlich in ihren Gedanken sagen, ja, ich glaube, dass er der Christus ist, dass er Jesus Christus ist. Aber diese Frage fordert eine ganz intime, persönliche Stellungnahme von jedem von uns. Wir könnten zwar wie Petrus erklären, was andere über ihn denken oder so ganz pauschal, was man da von ihm hält, aber am Ende stellt der Herr Jesus jedem Einzelnen von euch, weil das interessiert ihm alleine. Ganz persönlich stellt er dir die Frage, wer denkst du, wer ich bin? Und wenn du dann auch sagst, ja, ich glaube schon, dass du Herr bist, dann möchte ich dich einfach ganz vorsichtig daran erinnern, weißt du, welches andere Wort mit dem Namen Herrn oder mit dem Titel Herr in Verbindung steht? Herrschaft eventuell? Wenn du ihn Herr nennst, hat er in deinem Leben auch die Herrschaft? Mit all den Dingen, die er sagt, ist er dein Herr? Folgst du ihm? Ist das für dich ein Befehl deines Königs, wenn er zu dir sagt, diesen Weg, geh diesen Weg, ich habe ihn dir doch aufgeschrieben. Der Herr Jesus nennt sich selbst öfter mit dem Namen, ich bin. Und das klingt irgendwie in unserer Sprache sonderbar, als Namen zu sagen, ich bin. Ja? Wer hat so einen Namen schon mal gehört? Oder ich meine, heute gibt es ja alle möglichen verrückten Namen, was die Leute da sich da auch versuchen eintragen zu lassen am Standesamt. Da fasst man sich ja an den Kopf, ja. Pumuckel und einer nennt seinen Sohn Coca-Cola oder was es da alles für Blödsinn gibt, ja. Aber so einen Namen wie Ich Bin habe ich noch nie gehört. Aber im Hebräischen, also in der Sprache, in der das Alte Testament geschrieben worden ist, da war dieser Begriff Ich Bin, den der Herr Jesus für sich in Anspruch genommen hat, der war im Alten Testament unauflöslich mit Gott, dem Allmächtigen, verbunden. Unauflöslich. Nur Gott hat sich selbst jemals mit diesem Namen genannt. Und das war eine lange Geschichte, die will ich jetzt nicht ganz erzählen. Aber das Volk Israel, das war in Ägypten in Knechtschaft, in Sklaverei und über 400 Jahre wurde das Volk Israel dort geknechtet und versklavt. Und dann bestimmte Gott einen Mann mit Namen Moses, dass er sein Volk Israel aus der Gefangenschaft Ägyptens herausführt in die Freiheit, in das Land, was Gott ihnen versprochen hat. Und das war ein schwerer Weg für Moses, ganz schwerer Weg. Der hat die ersten 40 Jahre in seinem Leben lebte er am Fürstenhof Ägyptens. Der hat die beste Ausbildung genossen, die man überhaupt in Ägypten, der wurde erzogen wie ein Sohn des Pharaos. Also in den ersten 40 Jahren hat man ihm beigebracht, dass er etwas darstellt, dass er jemand ist. Und dann hat er jemanden umgebracht, einen Ägypter, und musste fliehen. Und dann hat er nochmal 40 Jahre in der Wüste Schafe gehütet. Also die ersten 40 Jahre hat er beigebracht gekriegt, dass er etwas ist. Und die zweiten 40 Jahre hat er beigebracht gekriegt, dass er nichts ist. Gar nichts ist. Und dann hat er die letzten 40 Jahre seines Lebens, da hat er beigebracht gekriegt, was Gott mit einem tun kann, der gar nichts ist. Da hat Gott ihn nämlich benutzt und als er nach 40 Jahren Wüste Schafe hüten, da kam er in so ein geklüfteten Gebiet da am Sinai, auf der Sinai-Halbinsel, kam er um die Ecke herum und sieht dann auf einer etwas Entfernung, sieht er einen Busch, der brennt und der verbrennt aber gar nicht. Und das wundert ihn, da geht er näher ran und dann hört er auf einmal, wie eine Stimme aus diesem Busch, der brennt, aber nicht verbrennt: Mose, bleib stehen, geh nicht weiter, der Boden, auf dem du stehst, zieh deine Schuhe aus, der Boden, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Und an dem, was dann geschieht in diesem Gespräch zwischen der Person aus diesem Busch heraus, merkt man, hier redet Gott zu Mose. Das merkt man sehr deutlich, wenn man diese Stellen liest, könnt ihr gerne mal nachlesen im 2. Mose Kapitel 3. Und da gibt Gott dem Mose den Auftrag, geh nach Ägypten und hol mein Volk heraus. Und der Mose war eigentlich, der hat zwar damals einen Ägypter erschlagen, der einen seiner Landsleute da gequält hat, aber im Grunde genommen war es schon auch nicht so der Mutigste. Der hat Angst gehabt, der hat gesagt, was soll ich da auf den Hof, die machen mich sofort fertig. Aber Gott hat gesagt, ich gehe mit dir, du gehst dahin. Ja, aber dann sagt Mose zu ihm, ja, und wenn ich zu meinem Volk gehe und sage, Gott schickt mich, ich soll euch in die Freiheit führen, was werden die denn mit mir sagen? Und hört mal, was er dann sagt. Wenn die mich fragen, was ist denn der Name von dem, der dich geschickt hat, was soll ich ihnen denn dann sagen? Und dann antwortet Gott zu Mose, sage zu den Kindern Israel, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Da haben wir diesen Namen, wie Gott diesen Namen auf sich selbst anwendet. Ich bin der ewig Seiende, könnte man auch sagen, der ewig Seiende. Ich bin, der ich bin. Das war Gottes heiliger und ewiger Name. Und wenn der Herr Jesus in seinem Leben hier auf der Erde diesen Namen Gottes auf sich selbst anwandte, dann bedeutet das doch nichts anderes, als dass er genau dieser Gott war. Er ist dieser Gott. Und genau das sagte er auch, unter anderem in einem Streitgespräch mit den Theologen der damaligen Zeit. Also erstaunlicherweise, ich habe ja auch manchmal Streitgespräche mit Theologen. Irgendwie ist das wohl wahrscheinlich so eine Gattung Mensch, mit der man schnell in Streit gerät, wenn es vor allen Dingen um Wahrheit geht. Aber der Herr Jesus bei einer Auseinandersetzung der damaligen Zeit, sagte der zu den Theologen im Johannes 8, ehe Abraham war, bin ich. Was ist das denn für eine Grammatik? Aber da haben wir genau schon wieder diesen Namen, den Gottesnamen. Ehe Abraham war, und Abraham war zu dieser Zeit, als der Herr Jesus das gesagt hat, 2000 Jahre tot. 2000 Jahre war Abraham nicht mehr. Und da sagt er, ehe Abraham war, bin ich schon. Da merken wir schon, er ist der ewig Seiende, der zwar in unsere Zeit herabgekommen ist, der aus der Ewigkeit gekommen ist. Deswegen sagt Gottes Wort ja zu Recht, niemand hat Gott gesehen, weil Gott ist Geist und niemand kann Gott sehen. Aber der Sohn, der in des Vaters Schoß ist, das war er selber, er hat ihn uns sichtbar gemacht, er hat ihn kundgemacht. Der Herr Jesus hat Gott sichtbar gemacht. Er ist der ewig Seiende und er wurde sichtbar, damit wir Gott kennenlernen können. Das war sein Plan. Er will, dass wir Gott kennenlernen, weil Gott hat ein Bedürfnis danach, von uns erkannt zu werden, dass er unser Schöpfer ist. Und dann gibt es noch im Leben des Herrn Jesus und gerade im Evangelium des Johannes wird das besonders häufig gebraucht, weil die Evangelisten, das ist immer so eine kleine Nebenlektion für die Christen hier im Saal, ja, weil die Evangelisten, das ist so schön, jeder Evangelist stellt den Herrn Jesus uns vor Augen aus einem bestimmten Blickwinkel. Matthäus, er beschreibt den Herrn Jesus in besonderer Weise als den verheißenen Messias Israels, also der, der im Alten Testament dem Volk Israel versprochen wurde, der Messias kommt. Und das kann man deutlich erkennen, dass im Matthäus-Evangelium sehr häufig die Formulierung steht, wie geschrieben steht, Doppelpunkt. Und dann kommt ein Zitat aus dem Alten Testament. Da merken wir, der Matthäus richtet sich speziell an die, die das Alte Testament kennen, an die Juden. Dann kommt Markus. Der Markus beschreibt uns den Herrn Jesus als den Diener, als den Knecht. Deswegen lesen wir zum Beispiel im Markus-Evangelium, ich glaube in Kapitel 10 steht das irgendwo, da sagt der Herr Jesus, ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und mein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Der Lukas beschreibt den Herrn Jesus wieder ganz anders, von einer anderen Seite. Er beschreibt ihn als den echten Menschen, den Menschen, wie Gott ihn sich vorgestellt hat, den Menschensohn. Deswegen lesen wir im Lukas-Evangelium auch die ausführlichste Geburtsgeschichte, weil der Lukas in besonderer Weise das ganze Leben des Herrn Jesus als Mensch beschreibt. Da gehört die Geburtsgeschichte dazu. Und im Lukas-Evangelium lesen wir sehr häufig der Sohn des Menschen, diese Formulierung, der Sohn des Menschen. Und dann kommt Johannes und Johannes, der beginnt sein Evangelium schon ganz erhaben, der sagt, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Da merken wir schon, der kommt von einer ganz anderen Richtung. Johannes beschreibt uns den Herrn Jesus als den Sohn Gottes, als Gott den Sohn. Und deswegen finden wir auch im Johannesevangelium nochmal sieben ganz konkrete Aussagen des Herrn Jesus über seine Identität, die alle mit diesem Gottesnamen Ich Bin anfangen. Zum Beispiel sagt er, ich bin der Weg. Das bedeutet, er ist der Einzige, der uns zu Gott zurückbringen kann. Oder ich bin das Licht. Der Herr Jesus ist der Einzige, der uns Orientierung in unserer Dunkelheit geben kann, in unserem Leben geben kann. Oder er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Das heißt, er ist das Einzige, was wir zum Leben für unsere Seele brauchen. Ich bin der gute Hirte, sagt der Herr Jesus von sich selber. Das heißt, wie ein Hirte, so sorgt der Herr Jesus wie der gute Hirte für uns. Oder er sagt, ich bin der Weinstock. Das bedeutet, er ist die Quelle unserer Freude. Oder er sagt, ich bin die Tür. Er ist mit anderen Worten der Eingang zum neuen Leben. Und dann als letztes sagt er noch, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und weil der Herr Jesus lebt, weil er auferstanden ist, werden auch alle, die an ihn glauben, die ihm ihr Leben anvertraut haben, sie werden alle auch auferstehen und sie werden alle, genau wie er, ewig leben. Ja, ich sage euch, in dem Namen des Herrn ist Kraft. Da ist so viel Kraft, die reicht dicke aus, um auch dich vor der Hölle zu retten. Denn das ist Gottes Plan. Der will nicht, dass einer von seinen Menschengeschöpfen dort endet, an dem Ort endet, den er gar nicht für die Menschen gemacht hat. Die Hölle, die hat er gemacht für den Teufel und seine Bande. Und Gottes Kraft reicht, um dich davor zu retten. Und deswegen kommt der Apostel Petrus noch einmal auf die Einmaligkeit dieses Namens zu sprechen, als er seine erste Predigt an diesem ersten Pfingstfest gehalten hat in Jerusalem. Da sagte er im Kapitel 4, und es ist in keinem anderen das Heil. Und jetzt kommt es, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist dem Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Das ist der Name Jesus Christus. Und ich sage euch, liebe Freunde, wenn wir entdecken, wer Jesus Christus ist, dann fangen wir an zu entdecken, wer wir sind. Geschaffen im Bilde Gottes mit einem unschätzbaren Wert. Und diesen Wert haben wir nicht, weil wir so gut sind, sondern weil wir aus seiner Hand hervorgegangen sind, weil er uns liebt. Deswegen, da haben wir unseren Wert her. Wenn hier ein Rembrandt, ein echter Rembrandt stehen würde für 150 Millionen Euro, ja, da würde wahrscheinlich ja hier draußen das Haus umstellt sein mit bewaffneten Wächtern, ja. Aber angenommen, so, warum ist dieses Bild so wertvoll? Wegen dem Barockrahmen? Weil der echt vergoldet ist? Nein. Wegen der speziellen Leinwand, die der Rembrandt da benutzt hat? Hat das Bild deswegen 150 Millionen Euro wert? Nein. Wegen den Farben, die er, der Künstler, besonders angemischt hat? Nein. Das Bild hat nur deswegen den Wert, wegen dem Namen, der unten rechts in der Ecke steht. Da steht Rembrandt. Das gibt dem Bild den Wert. Und ich habe meinen Wert nicht aufgrund dessen, was ich geleistet habe oder wie viel Geld ich verdiene oder wie oft ich befördert worden bin, sondern ich habe meinen Wert und du hast deinen Wert nicht aufgrund dessen, was du bist oder was du geleistet hast, sondern nur aufgrund dessen, wer dich gemacht hat. Der Name, der unten rechts steht, geschaffen, aus der Hand Gottes hervorgegangen. Das gibt jedem Menschen den unschätzbaren Wert. Also, das war die Frage, wer ich bin. Als nächstes stellen wir uns die Frage, wo gehe ich denn hin? Auf einem alten Grabstein, ganz alten Grabstein in England, in Beedale, in Yorkshire, da stand folgender Spruch: Halt, Wanderer, geh langsam hier. Wie du jetzt bist, so waren wir. Wie wir jetzt sind, wirst du mal sein. Zu folgen uns rüst du dich fein. Habt ihr verstanden, was damit ausgedrückt werden soll? Habt ihr nicht verstanden? Ich erkläre es nochmal. Der da vorbeigeht an dem Grabstein, der soll einfach mal stillstehen und nachdenken. Und der da begraben liegt, der sagt gewissermaßen zu ihm, bleib mal einen Augenblick stehen und denk mal nach. So wie du jetzt hier bist, du läufst vorbei, so waren wir auch mal. Wir sind auch irgendwo vorbeigelaufen. Aber so wie wir jetzt sind, also tot, so wirst du auch mal sein. Und deswegen hat er da hinschreiben lassen, deswegen, weil du uns folgen wirst, bereite dich mal darauf vor, weil du uns folgen wirst. Bereite dich darauf vor. Alle jetzt begriffen? Gut. Da ist aber einer da vorbeigekommen, der hat das auch gelesen und der war damit gar nicht einverstanden. Gar nicht einverstanden. Der hat sich gedacht, na Momentchen mal, warum? Ich weiß ja gar nicht, wo die hingegangen sind. Ich folge doch nicht einfach einem blind, ohne zu wissen, wo der hingegangen ist. Wenn ich jemandem folgen will, dann will ich wissen, wo der mich hinführt. Und der hat dann sich irgendwie Ölkreide oder was besorgt und der hat dann unter diesen Grabstein was anderes drunter geschrieben. Der hat drunter geschrieben, zu folgen dir sich erst gebührte, weiß ich, wohin dein Weg dich führte. Also der war nicht bereit, einfach blind drauf loszulaufen. Und deswegen sage ich euch, auch ich oder auch du solltest wissen, wem ich folge, vor allen Dingen, wenn es um die Fragen der Ewigkeit geht. Da will ich nicht einfach blind irgendjemand hinterhergehen, der sagt, hier geht's lang, sondern ich will genau wissen, wer ist das. Und welche Legitimation hat er, mir den Weg zu zeigen, wo ich in die Ewigkeit und wohin ich da zu gehen habe. Und deswegen die Fragen, wohin ich gehe, oder auch die Frage, was denn das Ziel meines Lebens ist, das sollten wir uns deshalb öfter stellen, weil davon extrem viel abhängt. Meine ganze Ewigkeit hängt davon ab. Und viele Leute, die betreiben wirklich die Vogel-Strauß-Politik. Viele Leute bilden sich ein, dass wenn man diesen Fragen ausweicht, also sie gar nicht erst reinkommen lässt in den Kopf, wenn man diesen Fragen ausweicht, dass dann alles leichter wird. Aber das stimmt nicht. Denn die Frage meines Lebensziels ist ganz eng mit der Frage verbunden, warum ich eigentlich lebe. Die hängt ganz eng zusammen mit der Frage nach dem Ziel meines Lebens. Denk mal nach. Moses, dieser alte Mann, dieser Führer des Volkes Israel, der hat über sein Leben nachgedacht und deswegen hatte er diese Bitte, die er Gott vorgetragen hat. Er bittet Gott, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Leute, das wünsche ich mir, dass die Leute, die mir zuhören, dass die wirklich nachdenken über diese Fragen. Ich kann morgen sterben. Denk mal nach, du stirbst morgen. Wo geht's dann hin, die Reise? Ja, ich hoffe, da keiner ist so naiv und zuckt die Schultern und sagt, ist mir egal. Selbst einer, der nicht an Gott glaubt, selbst einer, der gar nicht an Gott glaubt, ein Atheist bis auf die Knochen, und die gibt es gar nicht so häufig. Selbst der muss zugeben, rein mathematisch, rein logisch, rein vernunftmäßig, naja, ob es weitergeht nach dem Tod, muss ich zumindest so fair sein und offen sein und sagen, 50-50, oder? Denke ich da falsch? 50-50, weil hat mir keiner bewiesen, dass es nicht weitergeht, aber ich muss auch ehrlich zugeben, hat mir auch keiner bewiesen, dass es weitergeht. Also 50-50. Na Leute, ich sage euch, wenn ich über die Straße gehe und ich weiß 50-50, dass ich tödlich überfahren werde, ich kann euch aber sagen, wie ich aufpassen werde bei der Straße überqueren. Da laufe ich nicht einfach rüber und ist mir völlig wurscht, ob da ein Auto kommt. Bei so einer hohen Wahrscheinlichkeit, da ist es doch mal nötig, das zu tun, was Mose hier sagt. Mal nachdenken. Wenn es stimmt, was dann? Wenn du gestorben bist, dann ist keine Chance mehr, da irgendwas zu ändern an deinem Denken oder an deinem Lebenszielen oder an deinem Kurs, den du im Leben fährst. Wir befinden uns auf einer Reise durchs Leben, Leute. Und das erstaunt mich immer wieder. Diese Reise, auf der wir uns befinden durchs Leben, die muss gut geplant sein. Und es haut mich manchmal um, wenn ich Leuten begegne, wo ich dazu sehe, die meisten Menschen, denen ich begegne, die bereiten sich auf ihre Urlaubsreise besser vor als auf die Reise durchs Leben und über dieses Leben hinaus, obwohl der Urlaub in 2 Wochen vorbei ist. Und das Leben, wenn es hier aus dem Leben herausgeht, mündet in die Ewigkeit. Da werden Kataloge gewälzt, da werden Reiseführer gewälzt, da wird auswendig gelernt, da werden die Sehenswürdigkeiten werden studiert und so weiter für die 14 Tage. Und wenn ich ihnen sage, hast du schon mal in die Bibel reingeguckt? Das ist der Reiseführer durchs Leben. Der zeigt dir, wie du die Reise richtig planst, die dann in die Ewigkeit hineinmündet. Ich kann einfach nicht begreifen, wie naiv und leichtsinnig Menschen mit dieser Frage umgehen, wo die Reise hingeht. Und ich erwarte gar nicht, dass die Leute mir glauben. Und da bin ich auch gar nicht böse, wenn die Leute mir nicht glauben. Das ist entschuldbar. Aber wenn du dem nicht glaubst, was Gott sagt, das ist unentschuldbar. Wenn du vor Gott stehst und sagst, ich habe das nicht gewusst, dass es weitergeht nach dem Tod, ich bin total überrascht. Damit wirst du keinen Bestand haben vor Gott. Er wird dir sagen, aber ich habe dir doch mein Wort schriftlich gegeben. Warum hast du denn nur auf irgendwelche Leute gehört, die dir irgendetwas erzählt haben, egal ob die Rudi Joas heißen oder Pfarrer so und so oder Pastor so und so, ist ja völlig wurscht. Warum hast du nicht selber mal das Wort Gottes genommen und nachgeschaut? Das ist doch ernst, Leute. Da kann ich doch nicht einfach so locker drüber weggehen und sagen, interessiert mich alles nicht. Der Herr Jesus, er wusste immer ganz genau, wo es in seinem Leben hinging. Der wusste immer Bescheid. Er sagte einmal in Lukas 9, der Sohn des Menschen, das ist eine Bezeichnung für ihn selber, muss vieles leiden und verworfen werden von den Ältesten und den hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet und am dritten Tag auferweckt werden. Ja, der Herr Jesus, er musste durch tiefes Leid und schließlich wurde er dann von der religiösen Elite und von dem Volk verworfen und gekreuzigt. Und der Herr Jesus starb für unsere Sünden, weil jeder von uns gesündigt hat. Und diese Sünden trennen uns von Gott. Aber am Kreuz hat er, nachdem er für die Sünden bezahlt hat, hat er das beglichen, was Gott gefordert hat für die Sünden. Trennung von der Quelle des Lebens, Tod. Und dann ist er aber am dritten Tag lebendig aus dem Grab erstanden. Wenn du damit Probleme hast, da draußen auf dem Büchertisch liegt ein Buch, ein Taschenbuch, kostenlos. Sind nicht mehr so viele da, aber nimm dir bitte eins mit, wenn du Probleme mit der Auferstehung hast. Das heißt, Jesus Christus, Doppelpunkt, tot oder lebendig? Fragezeichen. Musst du gelesen haben. Er ist auferstanden und hat damit bewiesen, dass er den Tod besiegt hat. Und der Tod ist das Werkzeug Nummer eins vom Teufel. Und wer sein Leben dem Herrn Jesus anvertraut, wird genauso den Tod besiegen. Ein junger Pfarrer, der ganz jung in seinem Dienst war, der besuchte in einem Hospiz einen sterbenden alten Christen. Der lag im Sterben und dieser junge Pfarrer, der war ziemlich aufgeregt, weil er das erste Mal jemanden direkt so begleitet in die Ewigkeit hinüber. Und der wusste gar nicht, wie er anfangen sollte bei dem alten Mann, um ihm da jetzt einen gewissen Trost zu spenden. Und dann stammelte er so ein bisschen mehr zu dem alten Mann: Sie werden bald das Land der Lebendigen verlassen. So fing der Geistliche dann an, unsicher. Aber dann hat der alte Mann ihn gleich ganz forsch unterbrochen, obwohl er so schwach war. Der hat gleich gerufen: Nein, nein, Herr Pfarrer, ich verlasse nicht das Land der Lebendigen, ich verlasse das Land der Sterbenden und ich gehe in das Land der Lebendigen. Das war doch eine schöne Antwort, fand ich, ja. Wahrscheinlich hat der Pfarrer die nicht mehr so schnell vergessen, diese Antwort. Er hatte recht, weil dieser Mann genau wusste, wohin seine Lebensreise ihn führt. Also ich sage euch, manchmal, ich habe so Herzschmerzen, ich bin auch in Behandlung, habe da irgendwie so einen Herzklappenfehler oder was auch immer. Manchmal denke ich mir, gerade wenn es so in einen neuen Einsatz geht, nächste Woche bin ich dann in Bielefeld eingeladen, in eine große Gemeinde, da sind über 800. Manchmal kriege ich so richtig dann so Bedrückung irgendwie. Da denke ich mir, Mensch, wie wird das werden? Auch hier, als ich hier angefangen habe, wie wird das werden? In Bayern. Also ich liebe Bayern, weil ich bin ja gehört zu dem Brudervolk, Österreicher. Aber ich sage euch, wenn ich jetzt einen Herzschlag kriegen würde, ich weiß, wo ich sofort bin. Weißt du das auch? Ich weiß, dass es in meinem Leben eine Zeit gab, wo ich sehr religiös war, wo ich mir das nie getraut hätte zu sagen. Ich weiß, wenn ich sterbe, dass ich im Himmel bin. Dass ich beim Herrn Jesus bin, habe ich mir nie getraut, weil ich einfach unsicher war. Ich war einfach unsicher. Ich hatte gesagt, ja, ich hoffe. Und wenn dann einer zu mir kam und sagte, ich weiß es aber, dann sage ich, das vermessen, unverschämt. Das gehört sich nicht, kann man nicht wissen. Doch sagten die zu mir, ja, das kann man wissen. Die Bibel sagt, ich zitiere wörtlich 1. Johannes 5, Vers 13, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Ich hatte früher, ich sage das einfach so mit aller Demut, ich hatte solche Angst, an einem Freitag zu sterben. Glaubt ihr das? Soll ich euch sagen, warum? Weil ich so treu war in meiner Religion, ich bin jeden Samstag zur Heiligen Beichte gegangen. Und ich habe mir wirklich eingebildet, wenn ich Freitag sterbe, habe ich mindestens für eine Woche alle meine Sünden bei mir. Habe ich keine Chance. Und der Friede Gottes ist erst dann in mein Herz eingezogen, als ich angefangen habe, als junger Mann, die Bibel selbst zu lesen. Bis dahin habe ich die Bibel nie gelesen und habe gelernt, ich brauche keinen Menschen, der mir die Sünden vergibt. Ich gehe mit meinen Sünden zu dem, der für meine Sünden bezahlt hat am Kreuz. Und als ich da bei ihm war und ihm meine Schuld und meine Sünden genannt habe, da zog der Friede Gottes in mein Herz. Und ich hatte keine Angst mehr, Freitag zu sterben. Mir ist wurscht, wann ich sterbe. Je früher, je besser. Nein, tue ich nicht, weil ich an meine Frau denke. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, statistisch hast du 5 Jahre länger zu leben. Aber das war Spaß. Weißt du, wo du hingehst, wenn du heute Nacht stirbst? Und deswegen lade ich jeden Abend auch ein, mach heute Abend dein Leben mit Gott fest. Komme heute Abend zu dem Herrn Jesus. Jeder von uns will doch in den Himmel, oder? Wenn ich heute Abend um ein Handzeichen bitten würde, ich bin davon überzeugt, dass alle Hände hochgehen würden, außer vielleicht die, die sich vielleicht ein bisschen kindisch finden, die sagen, ne, mache ich nicht mit, so ein Quatsch. Aber im Grunde genommen, wenn es um die Frage geht, wer will in den Himmel, wollen doch alle in den Himmel. Die wollen doch alle eine Ewigkeit in der Herrlichkeit des Himmels zubringen. Aber der Gedanke einer ewigen Strafe in der Hölle, das ist aus unserem Sprachschatz schon längst gestrichen worden. Vor allem ist das gestrichen worden im Vokabular der religiösen Leute. Man hat fast den Eindruck, dass vielen Leuten das Thema Hölle ganz peinlich ist. Lieber hält man an einem Wunschdenken fest, dass Gott irgendwann einmal alle Menschen irgendwie heimholen wird. Oder man reduziert das Evangelium nur auf das Diesseitige, also auf unser Leben hier auf der Erde. Komm zu Jesus und er verbessert dein Leben hier auf der Erde. Aber ich sage dir, lass dich nicht täuschen, lieber Freund. Egal wie eindringlich man versucht, es dir beizubringen und zu versichern. Alles, was zu diesem Thema zählt, ist nur das, was Gott zu diesem Thema sagt. Und deswegen wäre ich schon dankbar, wenn Skeptiker oder Zweifler mit dem Vorsatz nach Hause gehen, ich fange an, die Bibel zu lesen. Gott ist ein gerechter Gott, der jede Sünde bestrafen muss und er wird sie auch bestrafen. Im Johannes 3, da lesen wir im Vers 36, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Der kommt nicht auf ihm, sondern der bleibt auf ihm. Das heißt, die ganze Welt, wie sie hier ist, mit allen Menschen, die steht unter dem Zorn Gottes. Die Hand, wenn ich es mal bildlich sage, die Hand des Zornes Gottes schwebt über diese Welt und der Zorn Gottes kommt über diese Welt. Weil die Bibel es so sagt und alle Prophezeiungen sind alle bisher in Erfüllung gegangen. Auch diese wird erfüllt werden. Und wenn du nicht auf ihn hören willst, dann bleibt diese Hand des Zornes Gottes, sie bleibt über dir. Und ich bitte dich, denk drüber nach. Und deswegen ist die Frage, wohin wir gehen, von so fundamentaler Bedeutung. Weil der Herr Jesus den Abgrund der Sünde und der Hölle überbrückt hat mit seinem Kreuz und heute noch jeden Menschen ruft, ihm zu vertrauen und sich retten zu lassen. Und das führt uns zu der letzten Frage heute Abend. Warum bin ich denn eigentlich hier? Warum bin ich hier? Stell die Frage den Leuten auf der Straße. Ich habe es getan. Und die häufigste Antwort, die du hörst, ist, hol das Beste raus aus deinem Leben. Das wird am häufigsten gesagt. Aber funktioniert das wirklich? Oder ich könnte auch die Frage stellen, was ist denn das Beste, was ich raushole aus dem Leben? Viele Kohle? Dickes Auto fahren? Schicke Frau? Oder was auch immer? Wer kann mir darauf eine verlässliche Antwort geben, was das Beste ist im Leben? Ja, danke, die Bibel. Richtig. Die Liebe, ja, die ist. Die Liebe Gottes ist das, was den Herrn Jesus ans Kreuz gebracht hat. Es war die Liebe Gottes. Seht mal, 1928, irgendwo auf dem Land im mittleren Westen in den USA, Maisfelder bis zum Horizont, da ist ein Farmer mit seinem alten 28er Baujahr Pickup Truck, so ein Ford, so ein kleiner LKW, am Arbeiten und plötzlich geht das Ding nicht mehr. Motor startet nicht mehr. Und der ist bis zum Horizont, alles nur Felder und dann ziehen noch dunkle Wolken auf, gibt ein furchtbares Unwetter und er kriegt das Ding nicht zum Laufen und ist ganz verzweifelt, weil er keine Ahnung hat vom Motor. Und er weiß nicht, was er jetzt machen soll. Handys gab es damals natürlich noch nicht. Ja? Und plötzlich hört er Motorengeräusche und da kommt ein ganz neuer, schicker, so eine Limousine, sofort Limousine. Und da steigt ein ganz elegant gekleideter älterer Herr aus. Und der stellt sich einfach neben seinen LKW, neben seinen kleinen LKW und guckt dem zu, wie der Farmer da versucht, den LKW zum Laufen zu kriegen. Und das schafft er nicht. Und der hat alles Mögliche probiert. Und der steht da nur neben und guckt und guckt. Und der Bauer, der Farmer denkt sich, wenn das wenigstens ein Mechaniker wäre, der mir helfen könnte. Aber nix, da kommt dann so einer, der mit so einem feinen Anzug, der keine Ahnung hat. Und dann sagt dieser feine Mann, sagt dann plötzlich zu ihm, gucken Sie mal da oben, ganz in der Ecke, da oben ist diese dicke Schraube. Haben Sie die schon mal richtig angezogen? Oh, denkt er, jetzt kommt er noch mit so Ratschlägen, ja. Aber weil er schon alles probiert hat, denkt sich der Fahrer, kann ich das ja auch nochmal probieren. Und knallt die Schraube nochmal richtig an und dann geht er nochmal in sein Führerhaus und startet den Wagen und der läuft sofort. Der hat sich so erschrocken, der Fahrer, ja. Wie das hier jetzt zusammenhängt. Und der springt aus seinem kleinen Fahrerhaus da raus und da sieht er gerade, wie dieser feine Herr da in seine Limousine einsteigt und wegfährt. oder wegfahren will. Und da springt er vor das Auto und sagt, halt, einen Augenblick. Und da steigt dieser feine Herr nochmal aus und er fragt dieser Farmer, sagen Sie mir doch bitte wenigstens, wer Sie sind, dass ich weiß, wem ich danken kann, dass er mir so geholfen hat. Und dann steigt dieser Mann aus und gibt ihm die Hand und sagt, mein Name ist Ford, Henry Ford. Ich habe dieses Auto gebaut und ich weiß genau, wie es läuft. Warum ich das erzähle? Wenn du wissen willst, was zu einem erfüllten Leben gehört, dann geh doch zu dem, der das Leben gemacht hat. Und das ist der Herr Jesus. Der sollte doch wissen, wer, was zu einem erfüllten Leben gehört. Der Herr Jesus ist in diese Welt gekommen und er ist den schweren Weg ans Kreuz gegangen, weil er so großes Interesse an dir hat. Und jetzt sage ich dir einfach mal mit diesem Beispiel. Jetzt steht der Herr Jesus gewissermaßen neben dir und er tippt dir auf die Schulter und er sagt zu dir, mein Name ist Jesus Christus. Wenn dein Leben nicht die Erfüllung erfährt, die du gerne hättest, dann hör doch endlich auf mich. Ich habe dich gemacht und ich weiß, was dir fehlt. Ich weiß, was dein Leben lebenswert macht. Warum hörst du nicht auf den Herrn Jesus, wenn er dir das sagen will? Er hat gesagt im Johannes 10, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Und ich frage dich, öffnest du ihm dein Herz und dein Leben, damit er einziehen kann? Nein, ich sage nicht, du musst irgendwo Mitglied werden. Nein, öffnest du dem Herrn Jesus dein Herz, damit er dein Leben neu machen kann? Der Herr Jesus garantiert uns nicht nur den Himmel bei ihm, sondern er will uns auch ein erfülltes Leben auf der Erde schenken, weil er uns durch alle Höhen und Tiefen begleitet. Nein, erfülltes Leben bedeutet nicht frei von allen Bedrängnissen, weil wir leben in einer Welt, die unter der Herrschaft des Teufels, des Widersachers, des Feindes Gottes steht. Wisst ihr, das Ziel jedes Menschen ist es, Gott persönlich kennenzulernen, um bei ihm zu sein. Diese Welt hat keine Ziele zu bieten, die dir bleibendes Glück bringen. Keine Ziele. Und deswegen sagt der Herr Jesus im Lukas-Evangelium Kapitel 9 noch etwas ganz Wichtiges. Er sagt, was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewinne, sich selbst aber verlöre oder einbüßte? Ich kann euch sagen, liebe Freunde, das wäre die totale Zielverfehlung, weil Gott hat dich dafür nicht gemacht. Er hat dich gemacht, um bei ihm zu sein, für eine Ewigkeit. Unser Leben ohne Gott ist die Wurzel allen Übels in dieser Welt und auch allen Übels in meinem Leben. Egal, was du dir alles leisten kannst, egal, wenn diese Dinge in sich selbst gar nicht böse sind. Ein Leben ohne Gott ist einfach ein vergeudetes Leben. Egal, wie viel Geld du dir verdienst und wie viel Geld du auf der hohen Kante hast. Und aus diesem Leben ohne Gott entstehen dann alle Sünden. Schau dich einfach um. Es sind genau diese Sünden, die dich und mich und uns alle von Gott trennen. Aber er hat sich davon nicht abhalten lassen, dich zu lieben. Und er hat alles getan, um dich trotz diesem Dilemma, in dem wir wegen unserer Sünden stecken, er hat alles getan, um dich zurückzuholen. An den Platz, für den er dich eigentlich gemacht hat. An seiner Seite. Ebenbild Gottes. Als sein Gegenüber. Eine persönliche Beziehung zu ihm zu haben. Persönliche Beziehung zu deinem Schöpfer. Das ist das Größte, was uns Menschen passieren kann. Gott hat dafür den denkbar höchsten Preis bezahlt, das Leben seines eigenen Sohnes, des Herrn Jesus. Er hat den von Gott für die Sünden festgesetzten Preis bezahlt mit seinem Leben. Er ist in den Tod gegangen und deswegen kann er dir alleine deine Sünden vergeben, aber nur dann, wenn du willst und wenn du ihn darum bittest. Er zwingt dich nicht, sondern er lädt dich liebevoll ein, zu ihm zu kommen, weil er deine Persönlichkeit so respektiert. Er hat dich gemacht, deswegen zwingt er nicht. Sondern er sagt durch sein Wort, Jesaja 55, kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Wenn du zu ihm kommst, dann will er dir nicht nur Vergebung schenken, sondern er will dir noch viel mehr schenken. Hör mal, was er dir persönlich sagen lässt. Und ich habe es umgeschrieben, ganz persönlich. So sehr hat Gott dich geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn für dich gab, damit du, wenn du an ihn glaubst, nicht verloren gehst, sondern ewiges Leben hast. Und ich lade dich herzlich ein, dass du heute zum Herrn Jesus kommst. Dass du deinen Namen anrufst und sagst, Herr Jesus, ich habe verstanden, worum es geht. Und heute will ich zu dir kommen. Und du kannst diese ersten Worte zu ihm sagen durch das Lied, was wir wieder gemeinsam singen, wie wir es jeden Abend gesungen haben. Ich komme zum Kreuz, weil dort am Kreuz hat er alles gut gemacht. Und ich lade dich ein, ich bitte dich. Ich wäre mir auch nicht zu fein, dich anzuflehen. Komm zum Herrn Jesus. Komm nicht zu irgendwelchen Menschen. Komm nicht irgendeine Kirche oder Verein. Komm zum Herrn Jesus. Und er wird dann dein Leben in seine Hand nehmen und dich Schritt für Schritt führen. Aber ich kann nichts anderes tun, als dich einladen. Kommen musst du alleine. Und ich bitte dich im Namen Jesu darum. Wir wollen aufstehen und alle Verse singen und danach will ich mit uns beten.